1242. Ein Sonderforschungsbereich in 12 Minuten 42. Jetzt steht im Titel noch, dass wir an kondensierter Materie messen. Ist das eine Einschränkung?
Ja, das ist, finde ich, eine ziemlich gewichtige Einschränkung. Wir sind alles Festkörperphysiker und die Chemiker sind im Prinzip auch Festkörperwissenschaftler. Die Festkörperphysik ist aus meiner Sicht die alltäglichste Physik, weil die alltäglichen Dinge beschreibt. Also wenn Sie einen Physiker haben wollen, der Ihnen erklären kann, wie die Dinge in einem Handy funktionieren, dann fragen Sie am besten einen Festkörperphysiker. Wir haben uns bei dem Sonderforschungsbereich auf die Festkörperphysik beschränkt, weil sonst wäre das Thema sehr unscharf geworden. Wenn wir dann eben auch Plasmaphysik hätten mit reinnehmen können, Atomphysik ist oder Molekülphysik ist mit drin. Es wäre sonst eben sehr schwierig gewesen, diesen kohärenten Forschungsblickwinkel zusammenzustellen. Also die Physik der kondensierten Materie ist die Physik, die uns täglich umgibt. Alles, was wir mit unseren Sinnen erfassen können, ist im Prinzip Physik der kondensierten Materie.
Okay, dann habe ich jetzt im Prinzip den Titel verstanden. Aber jetzt interessiert mich natürlich, womit forscht ihr wirklich? Also ihr macht ja keine Löffel heiß.
Ja, also erstmal, ich hatte ja schon so ein paar Themen gesagt, als ich berichtet habe darüber, dass hier Menschen mit ganz unterschiedlichem Ausgangsblickwinkel an einem gemeinsamen Forschungsprogramm arbeiten. Ich sollte übrigens auch erwähnen, dass eine Besonderheit dieses Sonderforschungsbereichs eine extrem starke Theorie ist. Also es gibt häufig Sonderforschungsbereiche, die hauptsächlich in der Experimentalphysik aufgestellt sind und dann ein bis zwei Kolleginnen oder Kollegen dabei haben, die das dann theoretisch unterfüttern. Bei uns ist es so, dass wir auch eine eigene, sehr starke Theorie haben, die auch eine eigene Agenda hat. Und genauso wie die experimentell aufgestellten Teilprojekte neue Werkzeuge entwickeln, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, entwickelt auch die Theorie gemeinsam untereinander, aber auch in engem Austausch mit den experimentellen Arbeitsgruppen auch eigene Werkzeuge, um diese Nicht-Gleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne zu beschreiben. So, zurück zur Frage. Ja. Was benutzen wir denn wirklich? Wir benutzen sehr unterschiedliche Werkzeuge. Etwas, was in vielen Teilprojekten vorkommt, sind Laser.
Der Laser wäre dann sozusagen der Hammer, über den du im ersten Teil des Interviews schon gesprochen hast.
Ja, genau. Der Laser ist erstmal, ich hatte schon über Frequenzen gesprochen, rotes Licht, blaues Licht, wie es sich so ergibt. Das sichtbare Licht ist auch gerade diese 1-Elektronenvolt-Energieskala, von der wir gesprochen haben. Und das heißt, der Laser ist ein sehr geeignetes Mittel, um in Festkörpern, in kondensierter Materie Anregungen zu machen. Und deswegen wird er eben sehr gerne benutzt. Aber was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ist die Tatsache, dass man sehr, sehr kurze Laserpulse herstellen kann. Und die benutzen wir dann sozusagen als Hammer. Beziehungsweise manchmal auch als Stroboskopbeleuchtung. Da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also Laser, wie gesagt, haben zwei Vorteile. Das eine ist, ihre Energien sind genau in dem Bereich, den wir brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann sehr, sehr, sehr kurze Laserpulse herstellen.
Und schnell, kannst du da jetzt mal einen Namen? Wir haben jetzt einige
Male
schnell.
Ja, ich kann jetzt wieder meine Nullen da vorbeten. Nicht? Das sind also 10 hoch minus 15 Sekunden. Ist eine Femtosekunde. Und die, wenn man also in der Kurzzeit Laserspektroskopie prahlen will, dann sagt man ja, wir haben Femtosekunden-Laser. Dann ist das natürlich ein bisschen elastisch. Weil sind 10 Femtosekunden, ist das auch ein Femtosekundenlaser, 100 Femtosekunden ist das auch ein Femtosekundenlaser. Aber da sind wir.
Okay.
Also da sind wir. Es gibt sogar Leute, die eben an Attosekunden, das wäre dann 10 hoch minus 18, also eine 1 hinter 18 Nullen, Pulsen arbeiten. Dann ist natürlich irgendwann mal so, wenn ich jetzt von rotem Licht spreche, das hat eine bestimmte
Wellenlänge?
Frequenz und Wellenlänge oder Schwingungsdauer. Ich kann natürlich schlecht einen Puls machen, der kürzer ist als die Schwingungsdauer des Lichts, mit dem ich arbeite, nicht? Ich kann nicht.
Weil sich dann keine Welle mehr.
Genau, dann habe ich ja keine Oszillation mehr, habe ich keine Schwingung mehr, nicht? Wenn ich was ist eine Zehntel Schwingung? Ist irgendwie gar nichts, nicht? Aber das sind dann so auch so Probleme, mit denen dann eben die Kurzzeitlaserphysiker zu kämpfen haben, dass je kürzer der Puls ist, desto weniger ist er dann noch farbrein. Und wenn ich zum Beispiel Spektroskopie machen will, will ich natürlich einen Laser haben, der genau auf einer Frequenz schwingt und nicht auf ganz vielen.
Der verliert tatsächlich seine Farbe dann?
Ja, oder er wird dann zu einer Mischung aus ganz vielen Farben. Und je kürzer der Puls, ne, das hat man eben schon gesagt, nicht kurz in der Zeit heißt hoch in der Frequenz. Mhm. Das heißt, wenn ich versuche, einen roten Laser so kurz zu machen, kürzer als die Schwingungsdauer des roten Lichts, dann ist er halt nicht mehr rot. Dann wird er sozusagen von alleine
blau.
Blau, ja. Oder hat dann Beimischungen von immer höheren Frequenzen. Und irgendwann mal geht die rote Farbe unter in den ganzen anderen Farben, die man da produziert.
Okay, wir haben unseren ganz, ganz kurzen Puls und damit gehen wir auf unsere Materialien. Da hatte ich dich unterbrochen. Was passiert im Material?
Genau, also das ist dann sozusagen der Hammer, nicht? Und dann muss man jetzt gucken, wie kann man denn jetzt daraus in der Frequenzdomäne geht, nicht? Das hatte ich ja gesagt, ich haue mit dem Hammer drauf und dann höre ich, was für einen Ton hat denn meine Glocke. Mhm. Aber das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja darüber hinausgehen. Wir wollen das ja wirklich, die Schwingung zum Beispiel, beobachten. Und dafür gibt es dann auch einen Trick, den man dann mit denselben Lasern auch hinbekommt, nämlich die stroboskopische Beleuchtung.
Die kenne ich aus der Disco.
Ja.
Also da sieht man, da wird das Licht angeschaltet und abgeschaltet und dann sieht man einzelne Bilder quasi.
Ja, genau. Also da kennt das jeder her. Also ich will das mal an einem Beispiel versuchen zu erläutern, nicht? Ich habe einen Nachbarn, der ist für 2 Jahre ins Ausland. Aber der will natürlich nicht, dass bei ihm geklaut wird. Also stellt er sich so eine Zeitschaltuhr ins Wohnzimmer und pünktlich um Mitternacht geht diese Wohnzimmerbeleuchtung an und ein kleines Kind, das sollte eigentlich nicht um Mitternacht wach sein, aber es geht ja um die Erläuterung, schaut dann immer und guckt und sieht in das Wohnzimmer rein auf eine ganz tolle alte große Uhr mit Zeigern. So, und am ersten Tag sieht es, Licht geht an, die beiden Zeiger stehen auf 12 Uhr Mitternacht und einen Tag später, das Licht geht wieder an, die Uhr steht wieder, 12 Uhr Mitternacht und so weiter. Jeden Tag geht das so. Mhm. Und ich frage dann das Kind, was meinst du denn, was das ist? Ist das eine Uhr? Sagt das Kind, nö, das bewegt sich ja gar nicht. Ne? Jedes Mal, das ist klar, wenn ich das nur einmal am Tag immer genau um 12 Uhr beleuchte, dann sieht das so aus, als würde diese Uhr nicht stehen, sondern als würde sie stehen. Also das ist einfach ein Beispiel, wie man mit stroboskopischer Beleuchtung eine Bewegung zum Stehen, scheinbar natürlich nur zum Stehen bringen kann, wenn man genau richtig immer das Licht anschaltet, wenn man drauf guckt. So, jetzt ist er schon ein Jahr weg, mein Nachbar. Und jetzt geht dummerweise seine Zeitschaltuhr kaputt. Das heißt, die geht nicht alle 24 Stunden an, sondern läuft irgendwie langsamer, der Motor ist kaputt, was auch immer. Mhm. Und jetzt geht sie alle 25 Stunden an. Und dann guckt man erst drauf, dann ist es Mitternacht. Nächsten Tag guckt man drauf, ist es 1 Uhr. Nächsten Tag guckt man drauf, ist es 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und so weiter und so fort. Und wenn man sich das dann anguckt und sagt, wie schnell dreht sich denn jetzt die Uhr? Die dreht sich pro Tag um eine Stunde.
Ja.
In Wirklichkeit dreht sich die Uhr natürlich
um 25 Stunden.
Genau.
Aber wir sehen nur die Bilder.
Genau, wir sehen eben immer nur diese Ausschnitte. Und auch wieder, wenn man also jetzt die Beleuchtung nicht mit genau derselben Frequenz macht, wie die Uhr läuft, also ein bisschen langsamer ist, dann sind die Bilder, die entstehen, dieselben, als würde ich die Uhr laufen sehen, aber in unserem Fall jetzt um den Faktor 25 verlangsamt. Und das kann man natürlich, ich kann auch alle Jahre die Uhr anschalten oder sowas. Ich kann im Prinzip, wenn ich eine periodisch wiederkehrende Bewegung oder einen periodisch wiederkehrenden Prozess habe und beleuchte den mit genau der richtigen Frequenz, dann kann ich ihn entweder zum Stehen bringen oder ihn prinzipiell beliebig
verlangsamen. Und damit sind wir auch in der Lage, Prozesse, die viel zu schnell sind, um sie tatsächlich live zu beobachten, weil wir keine Kamera haben, die so schnell messen kann, ist man dann trotzdem durch dieses Zerhacken, durch dieses Verlangsamen in der Lage, diese schnellen Prozesse aufzuzeichnen, über einen längeren Zeitpunkt natürlich, und dann eben zu analysieren.
Ja, genau. Und das Wichtige ist, dass nur die Beleuchtung so schnell sein muss. Der Detektor, also beispielsweise ein Fotoapparat, der kann sehr, sehr langsam sein. Ich kann mir das also so vorstellen, ne? Ich stelle den da hin und er wird dann einmal beleuchtet und dann, sagen wir mal, dauert die chemische Reaktion da drin ganz, ganz lange und dann muss ich den Film rausnehmen, zum Entwickeln bringen und so weiter. Das kann ich alles in 24 Stunden schaffen, nicht? Und dann erst kommt ja das nächste, nicht? Das heißt, der Detektor, der kann auch beliebig langsam sein. Ich kann sogar, es kann sogar so sagen, wenn ich sage, naja, ein Lichtpuls reicht überhaupt nicht, um meinen Film zu belichten, naja, dann mache ich halt mit 24 Stunden Abstand die Beleuchtung und dann blitze ich ihn halt einen Monat voll. Dann hat er 30 Lichtblitze gekriegt, von mir aus auch ein ganzes Jahr, da hat er 300 bekommen. Ich meine, unsere Laser arbeiten mit 100 Megahertz, also mit 100 Millionen Pulsen pro Sekunde. Da kann ich auch mal ein paar Pulse mehr geben. Und erst dann warte ich 25 Stunden und dann mache ich es und so weiter. Also das Schöne ist, wenn man einmal die schnellen Lichtblitze hat, kann alles andere beliebig langsam sein.